Coach oder Trainer. Dann können Sie von Glück reden, wenn Sie an einen Mann oder eine Frau geraten, der oder die sich aus taktischer Rücksichtnahme nicht davor drückt, auch unbequeme Wahrheiten an den Mann oder die Frau zu bringen.
Wer die Wahrheit sagt, braucht ein schnelles Pferd. Chinesisches Sprichwort.
Als Mental- und Erfolgstrainer werde ich eingeladen, um den Kunden, deren Mitarbeitern und neuerdings auch Schülern und Lehrern die Wahrheit ungeschminkt ins Gesicht zu blasen, damit Bewegung in eine festgefahrene Situation kommt und sich somit auch wieder neuer oder vermehrter Erfolg einstellt. Natürlich tut die Wahrheit manchmal weh, doch die Gefahr juckt mich nicht, solange ich weiß, dass meine Botschaft bei den meisten richtig gut ankommt. Der Hunger nach Autorität ist tatsächlich riesengroß, egal ob bei Managern oder Schülern. Deshalb hören Sie auch auf mich und andere Trainerkollegen meiner Zunft. Keineswegs sage ich, du musst nur alles positiv sehen, dann wird alles gut. Wenn du versuchst, 100% positiv zu werden, erreichst du nur eins: Du wirst krank. Warum? Weil es einfach nicht geht. Ein Rest des Negativen bleibt immer, und je kleiner er ist, desto größer bläht er sich in deiner Wahrnehmung und Empfindung auf. Positives ohne Negatives ist wie Tage ohne Nächte, Fressen ohne Ende, Plus ohne Minus. Wir können nicht verhindern, die Dinge auch mal negativ zu sehen, aber wir können verhindern, dass aus dieser Negativsicht eine Gewohnheit wird. Wir leben in der Welt der Gegensätze, die aneinander wachsen, sich voneinander abstoßen und sich durcheinander aufheben. So ist es in der polaren Welt. Es liegt an dir, welchen Pol eines Gegensatzes du stärkst.
Wie ich meinen eigenen Arsch bewegte.
Meine Mutter war 17 Jahre jung, als sie am 25. September 1961 eineige Zwillinge zur Welt brachte. Mich, Frank, um 22.50 Uhr und 5 Minuten später meinen heißgeliebten Bruder Mario. Unser leiblicher griechischer Vater war auf Nimmerwiedersehen verschwunden. Wir lebten in einer winzigen Wohnung in Hamburg-Mitte zwischen Gänsemarkt, Karl-Muck-Platz und dem Großneumarkt nahe der Reeperbahn. Als wir Kinder etwa 6 waren, lernte meine Mutter den Mann kennen, den mein Bruder und ich später Papa nannten. Als Kinder standen wir unseren Eltern beim Ausleben ihrer eigenen Jugend öfters mal im Weg. So suchte ich schon früh nach Wegen, mir Gehör zu verschaffen. In der Schule hatte ich eine ziemlich große Klappe und stand als Klassenkasper gerne im Mittelpunkt. Frank stört im Unterricht, hieß es halbjährlich in meinem Zeugnis. Auf meinem Hintern wurde dieser Satz mit dem Kochlöffel nachbuchstabiert. Zum Glück, das wusste ich, haben Kochlöffel eine Sollbruchstelle. Wenn es allerdings nach meinen Lehrern gegangen wäre, hätte ich die Realschule weiter besuchen können und dürfen. Aber meine Eltern wollten mich und meinen Bruder möglichst schnell aus dem Hause wissen und in eine Lehre schicken, damit wir selbst Geld verdienten. Mehr als Hauptschulabschluss war daher zum Unverständnis meiner Lehrer nicht drin. Mit 15 war die Hauptschule beendet. Da hieß es, auf der Straße herumzulungern kommt nicht in Frage, sucht euch eine Lehrstelle. Die Lehrstellensuche war 1976 in Hamburg nicht leichter als heute. Mein Bruder mit seinem Berufswunsch als Friseur hatte schnell etwas gefunden. Mir half mein forscher Auftritt. Bei Ford in der Eifelstraße spazierte ich hinein mit den Worten: Einen schönen guten Tag, ich brauche eine Lehrstelle, sonst gehe ich hier nicht raus. Das wirkte prompt. Und so hatte ich, neben dem Angebot einer Automechanikerlehre, bald 3 weitere Lehrstellen zur Auswahl. Eine als Maler und 2 weitere als Verkäufer im Einzelhandel. Ich entschied mich für den Lehrstellenplatz als Verkäufer. Statt mir die Finger beim Schrauben ölig zu machen, nahm ich lieber in Kauf, als 15-Jähriger mit Anzug und Krawatte herumzulaufen und dabei ein bisschen komisch und albern auszusehen. Vermutlich war ich als einziger stolz auf mein Namensschild am Revier meines Sakkos. Dafür wurde ich dann in der Kantine von den Kollegen flapsig angepflaumt. Mach doch mal dein scheiß Namensschild ab. Die Arbeit war eine einzige Quälerei. Wir Stifte oder Lollis, so wurden Azubis bei Karstadt genannt, mussten täglich sämtliche Spiegel in der Konfektionsabteilung und in den Umkleidekabinen putzen und Anzüge und Sakkos abbürsten, selbst wenn es nichts zu putzen oder bürsten gab. Währenddessen standen die Herrenverkäufer, Substituten oder sogar Abteilungsleiter in den Umkleidekabinen und soffen heimlich Apfelkorn und Persiko und machten sich über ihren Arbeitgeber, ihre Vorgesetzten und vor allem über unsere Kundschaft lustig. Ist es also verwunderlich, wenn Karstadt, inzwischen zur Hertie-Gruppe gehörig, im